Das Bild-News-Update.
Es ist Freitag, der 19. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Leverkusen weiter, Halbfinale und Rekord. Berliner Seniorenheim-Schande, in der Notfallnacht starb eine Patientin. Bild verrät, wo sie stehen. Achtung, neue Spezialblitzer auf Mallorca. Glück gehabt, Bayer. Beim ersten Auftritt als deutscher Meister kassiert das Team von Xabi Alonso beinahe die erste Saisonpleite. Mit dem 1:1 gegen West Ham United zieht Leverkusen ins Halbfinale der Europa League ein. Das Remis reicht nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel. Noch besser, im 44. Saisonspiel bleibt Leverkusen erneut ungeschlagen und schnappt sich so den europaweiten Rekord. Juventus Turin blieb von Mai 2011 bis 2012 43 Spiele ungeschlagen. Bestwert geknackt. Lange sieht es aber so aus, als würde Bayer die erste Pleite der laufenden Spielzeit kassieren, weil die Mannschaft in der ersten Halbzeit die schlechteste Leistung der Saison abliefert. Etwa müde von der Meisterfeier? In London liegt das Alonso-Team schnell hinten. 13. Minute, eine scharfe Bowen-Flanke nickt Michael Antonio zum 1:0 ein. Leverkusen danach ungewohnt unsouverän. Auf und abseits des Platzes gibt's Gerangel. Co-Trainer Sebastian Parilla sieht sogar glatt rot, fliegt zusammen mit West Ham-Assistent McKinley vom Platz. Auch Alonso wütet an der Seitenlinie, erkennt seine Mannschaft nicht wieder. Der Spanier nimmt schon nach 29 Minuten Cosunou mit der Bildnote 6 vom Platz, wechselt auch in der Pause zweimal und bringt Jeremy Frimpong. Die Wechsel bringen Ruhe ins Spiel und der eingewechselte Frimpong macht mit dem späten 1:1 in der 89. Minute den Halbfinaleinzug klar. Bayer wahrt die Chance auf das Triple. In der Runde der letzten vier trifft Leverkusen erneut auf die AS Rom. Die Italiener warfen Bayer letztes Jahr im Halbfinale raus. Auf dem Weg zum Titel-Dreierpack könnte das Alonso-Team die offene Rechnung begleichen. Hat der Pflegeskandal eine neue Dimension erreicht? Im Zimmer von Anastasia S. im Heimdomizil in Berlin-Friedrichsfelde steht eine Sterbetafel. Das Todesdatum, der 16. April. Die 65-Jährige starb genau in der Nacht, in der eine Pflegekraft wegen Personalmangels aus Verzweiflung den Notruf wählte. Hintergrund: Am Montagabend rief eine Pflegefachkraft aus dem Domizil Seniorenheim um 22.30 Uhr die 112 an. Bei ihrem Dienstende gab es niemanden mehr, der sich um die medizinische Versorgung der Bewohner kümmern konnte. Feuerwehr und Polizei rückten an. Schließlich erreichte der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks Lichtenberg dann einen Verantwortlichen. Der Einrichtungsleiter war in der Nacht für die fehlende Pflegefachkraft eingesprungen. Zwischen 4 und 5.30 Uhr soll er die Seniorin dann tot aufgefunden haben. Woran sie genau starb, ist unklar. Auf Bildanfrage reagierte Domizil nicht. Pflegeexperte Lars Düsterhöft von der SPD sagt, ein Pflegeheim ist ein Ort, wo Menschen auch sterben. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einsatz der Rettungskräfte in den Stunden zuvor gibt, kann nur spekuliert werden. Auch sei nicht bekannt, wie es der Bewohnerin ging. Klar ist, dass es in einem Pflegeheim nicht gewährleistet werden kann, dass es in einer solchen Situation, in der sich der Tod anbahnt, eine beständige Sterbebegleitung geben kann. An Spekulationen sollte sich hier niemand beteiligen. Auf Malle droht Blitzlichtgewitter. Wer sich nicht durch die Schinkenstraße trinkt, sondern das Urlaubsparadies auch mit dem Auto erkunden will, sollte sich vorsehen. Die Behörden auf der Lieblingsinsel der Deutschen rüsten technisch auf und installieren 3 neue Spezialblitzer. Bild verrät, was es mit den neuen Geschwindigkeitskontrollen auf sich hat und wo die 15 anderen festen Blitzer auf Mallorca stehen. Auf 3 Abschnitten des Straßennetzes überwachen die Malle-Cops laut Mallorca-Zeitung die Einhaltung der Tempolimits mit sogenannten Abschnittskontrollen. In Deutschland wurde die Technik bisher nur in Niedersachsen erprobt. Anfang 2024 endete die Testperiode. Nun erlebt sie auf Mallorca ihr Comeback. So funktioniert die neue Blitzer-Variante. Bei Abschnittskontrollen wird die Fahrzeit zwischen 2 Messpunkten ermittelt und damit eine durchschnittliche Geschwindigkeit errechnet. Man fährt also nicht an einem exakten Punkt zu schnell, sondern kommt zu schnell von A nach B. Der Tempoverstoß wird an der Durchschnittsgeschwindigkeit im gesamten Abschnitt festgemacht. Ist dieser höher als der erlaubte Wert, gibt's ein Knöllchen. Eine Kontrollzone ist auf der Schnellstraße MA15 von Manacor nach Palma geplant. Kurz hinter Via Franca vom Kilometer 5,2 bis 6,5 soll gemessen werden. Wo noch geblitzt wird, steht auf bild.de. Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Hürde genommen. Am Donnerstag wurden die letzten Geschworenen ernannt. Die 12-köpfige Jury steht fest. Sie soll über Trumps Schuld oder Freispruch entscheiden. Vorangegangen war ein langwieriger Auswahlprozess der Jury mit vielen privaten Fragen von Staatsanwälten und dem Trump-Team. Denn die Geschworenen sollen unvoreingenommen gegenüber Trump sein, um ein faires Urteil fällen zu können. Rund die Hälfte der 96 Jury-Kandidaten zog sich freiwillig zurück, weil sie sich das nicht zutrauten. Die übrigen Jurykandidaten werden penibel befragt, etwa zu Hobbys, Familie, Beruf, Mitgliedschaften in Vereinigungen, Mediennutzung, Gesundheit und ihre Einstellung zu Donald Trump. Dabei gibt es kuriose Antworten, wie die New York Post berichtet. Die Zeitung schreibt über die Antworten der Jurykandidaten unter anderem: Ein Vermögensverwalter im Ruhestand, der angab, jeden Morgen Yoga zu machen und zu meditieren, hat die erste Überprüfung bestanden. Der Mann sagte, er lese die New York Times und das Wall Street Journal, schaue CNBC und BBC und fahre gern zum Fliegen, Fischen und Ski. Die Auswahl der Geschworenen soll noch diese Woche beendet werden. Ab Montag soll dann der eigentliche Prozess für Trump beginnen. Er wird in insgesamt 34 Punkten angeklagt. Jeder von ihnen kann mit bis zu 4 Jahren Haft bestraft werden, macht theoretisch bis zu 136 Jahre Knast. Ihm wird vorgeworfen, eine Schweigegeldzahlung von $130.000 an Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
Großbritannien und die USA haben nach dem massiven Angriff des Mullah-Regimes auf Israel neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Diese betreffen das Drohnenprogramm Irans sowie die Metall- und die Autoindustrie. Israels Außenminister Katz hatte nach dem Mullah-Angriff gesagt, er führe eine diplomatische Offensive an und habe Dutzende Regierungen kontaktiert, um mehr Sanktionen gegen den Iran zu fordern. Diese sollten eine militärische Antwort flankieren, schrieb er auf dem Twitter-Nachfolger X. Der Iran muss jetzt gestoppt werden, bevor es zu spät ist, so Katz. 23 Jahre nach dem Mord an Peggy Knoblauch verklagt ihre Mutter Susanne nun Bestatter Manuel S. vor dem Landgericht Hof auf 75.000 Euro Trauerschmerzensgeld. Im Prozess traf die Altenpflegerin aus Halle erstmals auf den Mann, der 2018 gestanden hatte, die Leiche ihrer Tochter im Thüringer Wald beseitigt zu haben. Es war unerträglich für mich, mit ihm in einen Saal zu sitzen, sagte Susanne Knoblauch danach zu Bild. Im selben Schwurgerichtssaal in Bayern wurde 2004 Gastwirtssohn Ulvi K. wegen Mordes an Peggy verurteilt, nachdem er die Tat zunächst gestanden, dann aber alles widerrufen hatte. 2014 wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren wegen Ermittlungspannen freigesprochen. 2018 geriet dann Ulvis Bekannter Manuel S. ins Visier. Grund: An der Leiche Peggys waren Farbreste und Torfspuren gefunden worden, die zu Garten- und Renovierungsarbeiten bei Manuel S. passten. An seinem Geständnis, die Leiche Peggys am 7. Mai von Ulvi übergeben bekommen und dann bei Rodachbrunnen vergraben zu haben, sei nichts dran, sagt Manuel S. Ich wurde von der Straße weg verhaftet, stand total unter Druck. Ich bin richtig genötigt worden, eine Geschichte zu erzählen, sagt er. Am 22. Mai will das Gericht verkünden, wie es mit der Schmerzensgeldklage weitergeht. Die AfD verliert deutlich an Stimmen und das in einer ihrer Hochburgen. Im aktuellen Sachsen-Anhalt-Trend des Meinungsforschungsinstituts INSA für Bild verlieren die Rechtspopulisten im Vergleich zur Befragung vor einem halben Jahr satte 4 Prozentpunkte und rutschen so unter die 30-Prozent-Marke. Währenddessen bleibt die CDU von Ministerpräsident Haseloff stabil bei 32%. Auch die Ampelparteien SPD 8%, FDP 4% und Grüne 5% halten ihre allerdings schwachen Werte. Ein Hammer-Einstand feiert dagegen das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, das in Sachsen-Anhalt erstmals abgefragt wurde. Aus dem Stand kommt die neue Partei auf 10%. Das BSW-Hoch ist für die Linke fast der Genickbruch. Die ehemalige Partei von Wagenknecht verliert auch 4 Prozentpunkte, kommt so nur auf knapp 5% und müsste um den Einzug in den Landtag bangen. Pietro Lombardi wird zum 3. Mal Vater. Seine Verlobte Laura Maria Rüper verriet ihm jetzt das Geschlecht per Video, wie sie auf Instagram verriet. Und das war echt zum Brüllen niedlich. Vorab sagte die werdende Mutter: Wie ihr wisst, kenne ich bereits das Geschlecht unseres Babys. Pi allerdings noch nicht. Ich habe gesagt, dass ich eine Kleinigkeit für ihn im Urlaub vorbereitet habe. Jetzt ist es soweit, er wird jetzt gleich das Geschlecht des Kindes erfahren. Dazu lockte sie ihren Verlobten vor einen Fernseher und startete ein Video. Es beginnt mit den Worten Boy or Girl. Zu langsamer Klaviermusik läuft die Schlüsselszene aus dem Disney-Film König der Löwen, in der die Geburt des Löwenbabys Simba verkündet wird. Pietro schaut gespannt zu, hält sich die Hände vor den Mund. Es beginnt ein Countdown, der von 10 herunterzählt. Dann erscheinen die drei Buchstaben B-O-Y, Boy. Pietro schlägt überraschend die Hände vor die Augen, fällt seiner Laura überglücklich in die Arme. Jetzt steht also fest, Pietro bleibt vorerst Jungspapa. So ganz ohne Fußball geht es einfach nicht. Ende Dezember 2023 beendete Max Kruse seine aktive Profikarriere. Abgetaucht ist der Kultkicker seitdem nicht. Pokerturniere, Podcast, Dauerpräsenz bei Instagram und Twitch, Teammanager bei der Baller League, Rennfahrer auf den Nürburgring. Das Kicken scheint der Ex-Nationalspieler trotzdem zu vermissen. Deswegen holt er jetzt seine alten Fußballtreter wieder aus dem Schrank. In seinem Podcast Flatterball verrät der Kumpel Martin Harnik: Ich fange jetzt wieder diese Woche an mit Sport. Denn am 28. April habe ich mein erstes Kreisligaspiel. Ja, ich spiele wieder Kreisliga. In Berlin wird er zukünftig für BSV Al-Dersimspor auflaufen. Ein Club aus dem Stadtteil Kreuzberg. Der ehemalige Angreifer des VfL Wolfsburg weiter: Ich will ein bisschen Spaß haben und Sport machen nebenbei. Ist ja auch gut für den Körper.